ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesländer dringen weiter auf eine einheitliche Rechtslage für die Corona-Schutzmaßnahmen. Das erklärten die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten nach ihrer Konferenz in Königswinter. Eine Neuregelung wird erforderlich, da Ende November die epidemische Lage von nationaler Tragweite ausläuft. Bundesgesundheitsminister Spahn plädiert dafür, diese nicht zu verlängern. Die Bundesländer sehen das kritisch, da die Infektionszahlen zuletzt wieder stärker angestiegen sind. Aktuell wurden dem Robert-Koch-Institut 19.572 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Rund 8.000 mehr als am Freitag vergangener Woche.
Ein gemeinsames Foto, ein einheitliches Auftreten, eine klare gemeinsame Forderung. Die Länderchefinnen und Chefs wollen auch nach einem möglichen Auslaufen der epidemischen Lage Ende November eine Basis, eine Grundlage, auf der sie Corona-Schutzmaßnahmen weiter beschließen können.
Die Länder haben heute deutlich gebracht, wir brauchen einen Mechanismus, wir brauchen eine Regelung, wir brauchen eine sichere Rechtsgrundlage, damit auch niederschwellige Basisschutzmaßnahmen in den kommenden Herbst- und Wintermonaten möglich sind.
Eine klare Forderung Richtung Bund von der Ministerpräsidentenkonferenz auf dem Petersberg bei Bonn. Gesundheitsminister Spahn hatte eine Diskussion um ein Ende der epidemischen Lage ins Rollen gebracht. Für sein Ministerium gibt es mehrere Optionen, danach eine Rechtsgrundlage zu schaffen.
Das erste ist sozusagen die epidemische Lage zu verlängern. Das zweite ist eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg zu bringen. Oder als dritte Option Länderparlamente entscheiden zu lassen.
Ein wichtiger Indikator, die 7-Tage-Inzidenz, die in den vergangenen Monaten stetig angestiegen ist und nun mittlerweile bei 95,1 liegt. Daher elementar im Papier der Länderchefs. Im Herbst und Winter sollen weiterhin die bisherigen Maßnahmen gelten, wie Maskenpflicht, Testen, AHA-Regeln und Kontaktnachverfolgung. Von einer Verschärfung ist keine Rede. Wichtig sei aber auch eine hohe Impfquote. Die fällt dann aber je nach Bundesland unterschiedlich aus. Zum Beispiel an der Spitze Bremen mit 77,5% vollständig Geimpfter und Schlusslicht Sachsen mit 56,3%. Die steigenden Infektionszahlen zeigen auch für die Länderchefs, wie dringend eine Fortsetzung der Maßnahmen ist. Virologen warnen vor einem Winter, in dem Intensivstationen wieder stark belastet werden könnten. Die Corona-Bekämpfung wird daher auch vom entschiedenen Handeln der neuen Bundesregierung abhängen.
Tausende Menschen haben in Berlin für eine ehrgeizigere Klimapolitik einer möglichen Ampelkoalition demonstriert. Sie folgten damit einem Aufruf von Fridays for Future und anderen Bündnissen. Die Aktion steht unter dem Motto »Ihr lasst uns keine Wahl«. Anlass ist der Beginn der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP.
Deutschlands neuer Kanzler kommt wohl aus dieser Parteizentrale. Deswegen ist es kein Zufall, dass Fridays for Future heute hier vorbeimarschiert, am Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin.
Die nächsten 4 Jahre werden wir hier die klimagerechteste Politik jemals erleben müssen. Und wir werden alles, was in unserer Macht steht, tun, um dafür zu kämpfen. You better watch us, liebe SPD, you better watch us.
Sie wollen Druck machen auf die mögliche neue Regierung Deutschlands. Fridays for Future hat 6 Forderungen für die ersten 100 Regierungstage aufgestellt, sollten SPD, Grüne und FDP wirklich eine Koalition bilden. Unter anderem soll sich die mögliche Koalition festlegen auf eine verbindliche Höchstmenge an CO2-Emissionen, die Deutschland ausstoßen darf, um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen.
Wir haben gesehen, dass in den Wahlprogrammen eigentlich nichts angelegt war, was für den 1,5-Grad-Pfad ausgereicht hätte. Und deswegen muss es jetzt einfach nochmal Druck geben, dass in den Koalitionsverhandlungen da noch eine Schippe draufgelegt wird. Also mit dem, was momentan auch selbst die Grünen vorgeschlagen haben, kommen wir nicht weit genug.
Laut Polizei waren heute knapp 10.000 Menschen zum Klimastreik in Berlin auf der Straße. Auch nach dem geplanten Ende der Demonstration blieben mehrere hundert vor der SPD-Parteizentrale, um zu protestieren. Gegen 18 Uhr löste sich die Veranstaltung dann auf.
Die Europäische Union hat weitere Sanktionen gegen Belarus angekündigt. Die Mitgliedstaaten beschuldigen Machthaber Lukaschenko, gezielt Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen, als Reaktion auf Strafmaßnahmen. In der Abschlusserklärung des Gipfels hieß es, man werde keinen Versuch von Drittländern akzeptieren, Migranten für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Bundeskanzlerin Merkel warf Lukaschenko staatlichen Menschenhandel vor. Für sie war es heute der wohl letzte EU-Gipfel.
16 Jahre hat man gearbeitet und sich viele Nächte um die Ohren geschlagen. Und dann bekommt man dieses Abschiedsgeschenk. Der ästhetische Wert der Skulptur wurde heute in Brüssel, kontrovers diskutiert. Doch der Applaus und die stehenden Ovationen der Kollegen für Angela Merkel, die kamen von Herzen. Mit ihr gehe eine große Europäerin.
Frau Merkel war so eine Kompromissmaschine. Das heißt, sehr oft, wenn es einfach nicht weiterging, dann hat die Angela und dann kam sie, sagt sie, okay, I propose, und dann haben sie es fertig gebracht, trotzdem noch Ambitionen zu haben.
Doch das half heute nur begrenzt. Die EU ist sich einig, dass sie sich mit neuen Sanktionen gegen Belarus wehren muss, weil das Land immer mehr Flüchtlinge an die EU-Grenzen bringt. Kontrovers und ohne Ergebnis gestritten aber wurde, ob die EU auch den Bau von Grenzzäunen bezahlen sollte.
Einen Zaun zu bauen, warum sollten das ausschließlich die litauischen Steuerzahler tragen, diese Last, wenn sie eigentlich uns alle schützen?
Die EU-Kommission widerspricht dem deutlich. Es wird kein Geld geben für Stacheldraht und Mauern. Gestern keine Lösung im Streit mit Polen und bei den Energiepreisen. Heute eine stundenlange Debatte beim Thema Migration. Die Kanzlerin sagt zum Abschied, sie verlasse die EU.
In einer Situation, die mir durchaus auch Sorgen macht. Wir haben halt auch eine Reihe von ungelösten Problemen. Und die Baustellen für meinen Nachfolger sind groß. Okay. War es das?
Ja.
Ja. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
Sachlich und trocken bis zur letzten Sekunde hat Merkel auch diesen Gipfel absolviert. Doch der heutige Tag war ein besonderer hier in Brüssel. Selten wurde dem Abschied einer einzelnen Politikerin so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Mit Respekt und Glückwünschen selbst von früheren Gegnern und Fernsehdokus und Sondersendungen in manchen EU-Staaten.
Die NATO will ihre militärischen Abwehrfähigkeiten stärken. Deutschland und 16 weitere Mitgliedstaaten der Allianz vereinbarten bei einem Treffen in Brüssel bis Mitte nächsten Jahres einen sogenannten Innovationsfonds einzurichten. Über diesen soll Geld in neue Technologien wie etwa Hyperschallantriebe investiert werden. Hintergrund sind vor allem die anhaltenden Spannungen mit Russland.
Die russischen Militärmanöver mit dem Verbündeten Belarus im September gehören zu einer ganzen Reihe von Aktivitäten, die die NATO-Mitglieder zunehmend alarmieren. Hinzu kommen Verletzungen des Luftraums durch Russland und Militärbewegungen rund um das Schwarze Meer. Nun will die NATO ihre Verteidigungsfähigkeiten verbessern. Deutschland und 16 weitere NATO-Staaten wollen mindestens 1 Milliarde Euro in neue Technologien investieren. Neue Technologien verändern unsere Welt und unsere Sicherheit. Der NATO-Innovationsfonds wird dafür sorgen, dass wir den Anschluss an die neuesten Technologien nicht verlieren. Das wäre kritisch für unsere Sicherheit. Um Russland mehr entgegenzusetzen, sollen vor allem 3 Maßnahmen helfen. Die Stärkung der gemeinsamen Luftabwehr, die Verbesserung der Nachrichtendienste und eine effizientere atomare Abschreckung. Russland seinerseits droht mit Konsequenzen für den Fall, dass die Aufnahme der Ukraine in die NATO weiter betrieben werde. Der amerikanische Verteidigungsminister Austin hielt dem entgegen, Russland habe kein Recht, das zu verhindern. Moskau brauche vor der NATO keine Angst zu haben, hieß es in Brüssel. Und?
Die Hand der NATO bleibt ausgestreckt für den Dialog. Es ist jetzt an Russland, sie zu ergreifen.
Moskau reagierte prompt. Für einen Dialog gäbe es unter diesen Bedingungen keinen Bedarf. Mit der neuen Abschreckungsstrategie gehe die NATO auf Konfrontationskurs, heißt es. Die sowieso schon schlechten Beziehungen zu Russland dürften einen neuen Tiefpunkt erreicht haben.
Bei Dreharbeiten für einen Western in den USA hat es einen tödlichen Vorfall gegeben. Der Schauspieler Alec Baldwin erschoss eine Kamerafrau, offenbar aus Versehen mit einer Waffe aus der Requisite. Auch der Regisseur des Films wurde verletzt. Es gäbe keine Worte, um seinen Schock und seine Trauer auszudrücken, schrieb Baldwin auf Twitter. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar.
Die Bonanza Creek Ranch, eine beliebte Filmkulisse in New Mexico.
und Schauplatz für einen tödlichen Vorfall, der nicht im Drehbuch stand. Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin dreht hier den Western Rust, ein Bild aus den vergangenen Tagen. Am Set feuert er eine Filmwaffe ab und verletzt dabei offenbar versehentlich zwei Menschen. Die 42-jährige Kamerafrau Helena Hutchins stirbt im Krankenhaus. Regisseur und Drehbuchautor Joel Souza wird verwundet. Baldwin zeigt sich erschüttert, spricht in einem Tweet von einem tragischen Unfall und will mit der Polizei kooperieren. Noch ist offen, wie es zu den Verletzungen kommen konnte. Bei den Filmwaffen handelt es sich üblicherweise um präparierte, herkömmliche Waffen mit Platzpatronen. Es gibt ein Kontrollsystem, bevor ein Schauspieler eine Requisitenwaffe berühren darf. Normalerweise lädt und überprüft ein Waffenmeister oder Requisiteur die Waffe am Set. Erst dann geht sie an den Schauspieler. Der Vorfall erinnert an frühere Tragödien. 1993 starb Schauspieler Brandon Lee, Sohn der Kampfsportlegende Bruce Lee, durch eine vergessene scharfe Kugel. 1984 verletzte sich Darsteller John Eric Hexham tödlich mit einer nicht ausreichend gesicherten Filmwaffe. Bei den laufenden Ermittlungen wurden bislang keine strafrechtlichen Vorwürfe erhoben. Die Dreharbeiten sind auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.
Die norwegische Hauptstadt Oslo hat ein neues Munch-Museum. Es wurde am Nachmittag vom norwegischen Königspaar offiziell eröffnet, 77 Jahre nach dem Tod des Künstlers. Zu sehen sind hunderte Zeichnungen, Aquarelle und Gemälde, unter anderem der weltberühmte Schrei. Spektakulär ist aber nicht nur die Kunst, sondern auch der Bau selbst, der vom deutschen Architekten Jens Richter mitentworfen wurde.
13 Etagen für einen einzigen Künstler. Mit diesem Bau mit Knick verneigt sich Norwegen vor seinem berühmtesten Maler Edvard Munch mit mehrmonatiger Verspätung. Wir feiern heute das Ende eines komplizierten Umzugs. Er hat nicht nur zu einem Schrei geführt, sondern gleich zu mehreren. Der Schrei, das wohl berühmteste Motiv Munchs. Auch er hat nun ein neues Zuhause am Oslofjord. Liebe, Trauer und Tod. In vielen Motiven hat sich der Expressionist mit den Extremen menschlicher Gefühle auseinandergesetzt. Auf 4500 Quadratmetern sind nun viele seiner Bilder versammelt, aber auch einige der wenigen Skulpturen. Munch, der in Oslo aufwächst, hinterlässt nach seinem Tod 1944 seinen gesamten Nachlass der Stadt.
Er hatte Angst vor den Nazis, dass sie ihm und seinem Werk etwas antun. Zu Hause in Oslo waren etwa zwei Drittel seiner gesamten Produktion. Einige Bilder sind so groß, dass sie nur durch einen Spalt in das Gebäude gebracht werden können, das in Oslo durchaus umstritten ist. Am Anfang fand ich den Entwurf merkwürdig. Ich habe mich gefragt, wie das werden soll. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Es passt ins Stadtbild. 300 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Nun hofft Oslo, dass das Museum viele Menschen anziehen wird.
Der Komponist Udo Zimmermann ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit in seiner Heimatstadt Dresden. Zimmermann galt als einer der führenden Vertreter der zeitgenössischen Musik in Europa. Sein größter Erfolg war die Oper Die Weiße Rose über die Widerstandsgruppe gegen die Nazis. Außerdem komponierte Zimmermann Kammermusik, dirigierte bekannte Orchester und war von 1990 bis 2001 Intendant der Leipziger Oper.
Im nordspanischen Oviedo ist am Abend der Prinzessin von Asturien Preis verliehen worden. In der Kategorie wissenschaftliche und technische Forschung ging die Auszeichnung unter anderem an die deutschen BioNTech-Gründer Ugo Sahin und Özlem Türeci. Die auch als spanischer Nobelpreis bekannte Auszeichnung ist benannt nach der spanischen Thronfolgerin Leonor, die den Preis auch überreichte. Er ist mit jeweils 50.000 Euro dotiert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 23. Oktober.
Von Frankreich erreicht uns ein Hoch, das morgen aber erst einmal die restlichen Wolken des Sturmtiefs auflösen muss. Heute Nacht ziehen dichte Wolken mit Schauern südwärts. An Main und Mosel fallen aber nur noch ein paar Tropfen. Im Norden ist es noch sehr windig mit Sturmböen an der Ostsee. Dort und ganz im Süden morgen freundlich, sonst meist mehr Wolken als Sonne. Bis zum Abend aber allgemein häufige Auflockerungen. In der Nacht Tiefstwerte von 8 bis minus 3 Grad. Morgen werden im Erzgebirge 5, sonst meist zwischen 10 und 14 Grad erreicht. Am Sonntag mancherorts länger Nebel oder Hochnebel, sonst ruhiges und meist sonniges Hochdruckwetter. Am Montag im Westen und Nordwesten, Dienstag allgemein, wolkiger und stellenweise etwas Regen.
Die Tagesthemen heute um 21.45 Uhr. Darin live, laut, lebendig, wie die Musikszene aus der Pandemiestarre erwacht. Zu Gast im Studio bei Karin Mioska Clüseau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.